Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zwei Kinderbücher, die von ganz besonderen Welten erzählen, haben wir heute im Programm. Die Niederländerin Selma Nord lässt ihr Buch in einem bzw. mehreren kleinen Häusern am Fluss spielen. Eine zarte, schöne Welt. In Benjamin Tientis Kinderbuch »Wer schnappt Ronaldo?« geht es deutlich rauer zu. Klar eigentlich lebt die Familie der Hauptfigur doch zu acht in einer Berliner Zwei-Zimmer-Wohnung. Und zum Schluss geht es in die Welt der Musik, genauer in die der Musikerinnen. In »Mein Leben ist Musik« bieten Christina Dumas und Marlin Neumann 21 wichtigen Frauen aus der klassischen Musik eine Bühne. Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Joke van Leeuwen, Ruus Köjer, Edward van de Vendel, Anna Wolz, Simon van der Geest. Viele niederländische Kinderbuchautorinnen und Autoren sind bei uns bekannt und auf dem Buchmarkt vertreten. Und das mit Grund. Irgendwie geht es in der Kinderliteratur aus unserem Nachbarland immer etwas unkonventioneller, jedenfalls mit viel Augenzwinkern zu. Die Übersetzerin Andrea Klütmann beschreibt es so.
Ich habe immer den Eindruck, das ist vielleicht schon ein bisschen eine Volksart, dass hier noch etwas mehr Frohsinn herrscht und etwas mehr Langsamkeit und ein Bewusstsein, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass schöne Bücher geschrieben werden, dass man auch Momente sich nehmen muss, vielleicht auch um es zu erhalten.
Andrea Klütmann, sie hat auch das Buch übersetzt, das wir jetzt vorstellen. Es stammt aus der Feder von Selma Nord, 1960 in Leiden geboren. Sigi Seuss steigt in seine Besprechung von »Das kleine Haus am Fluss« mit einem Zitat aus dem Buch ein.
Komm stets wieder nach Hause, find den Weg, flieg hinein, schüttle und putz dein zerzaustes Gefieder und ruh dich aus. Wer beschützt dein Zuhause, in weiter Ferne oder hier am Fluss, ist es Gott oder vielleicht Opa Gurgo?
Mit einem Gedicht vor der Illustration eines einstürzenden Mauerwerks beginnt der Roman »Das kleine Haus am Fluss« von Selma Nord. Das einstürzende Mauerwerk nimmt auf der nächsten Seite bereits konkrete erzählerische Gestalt an. Die Geschichte beginnt mit einer Katastrophe, die über den 10-jährigen Yusuf, genannt Jus, und seine Familie hereinbricht. Ein Lastwagen hat die Wand seines Kinderzimmers durchbrochen und den Jungen unter einem Schuttberg begraben. Jetzt vernimmt der schwer verletzte Jus die Stimme seines Vaters Walter.
Da ist die Feuerwehr schon, Jus, hörst du? Alles wird gut, alles wird wieder gut.
Alles wird gut? Selma Nord lässt den Ausgang erst einmal offen und erzählt die Geschichte vor der Tragödie. Sie erzählt von der Großfamilie der Van Rijns, Sasa und Walter, Jus Eltern, Onkel und Tante mit ihren beiden Töchtern, Großonkel und Großtante und Oma Mu und ihr Bruder, genannt Opa Gurgur. Weil er mit Tauben und Hühnern zusammenlebt und deshalb ziemlich schmuddelig daherkommt und immer wieder von Oma Mu in die Badewanne gescheucht werden muss. Die Familie wohnt in 5 kleinen hintereinander gebauten Häusern, eingeklemmt zwischen einem von Birnbäumen gesäumten Fluss und der vielbefahrenen Deichstraße, die unmittelbar an der Hauswand vorbeiführt, hinter der Jus Zimmer liegt. Spätestens bei der Schilderung der Menschen, die diesseits und jenseits des Flusses wohnen und die zum Leben der Van Rijns gehören, gewinnt man den Eindruck, das wird keine pädagogisch korrekte, geschönte Geschichte mit heile Welt-Flair am Ende. Erzählt wird, mit Vignetten von Felicitas Horstschäfer verzierten Kapitelchen, wie sich Menschen in einer überschaubaren kleinen Welt alltäglich miteinander verständigen, sich freuen, sich ärgern, sich helfen, Blödsinn machen und, ja, manchmal auch heftig miteinander streiten. Erzählt wird davon, warum sich die einzelnen Van Rijn-Familien dort zwischen Fluss und Straße ansiedelten, wo einst nur das Elternhaus stand.
Walter und Jordan bauten ihre Häuschen aus. Da ein Stückchen Küche hinzu, dort ein Dachfenster hinein. Sie blieben zusammen und bei den anderen, weil sie sich und einander etwas versprochen hatten. Etwas Wichtiges. Wir kümmern uns um Mu und wir kümmern uns umeinander, was auch immer geschieht.
Erzählt wird, wie etwas unerwartet Tragisches in diese vertraute, gewohnte Welt einbricht und wie sich die Menschen nach der Katastrophe ins Benehmen setzen und miteinander weiterleben. So als sei es das Selbstverständlichste zwischen Himmel und Erde. Selma Nord erzählt die Geschichte tatsächlich so selbstverständlich, dass man sich bald die Frage stellt, warum das Naheliegende immer wieder so leicht in Vergessenheit gerät. Sich umeinander kümmern und zusammenhalten. Sasa zum Beispiel könnte viel von durchlittenem Schrecken erzählen. Sie, die mit dem kleinen Jus im Bauch aus ihrer zerbombten syrischen Heimat fliehen musste. Sie könnte von unermesslichem Schrecken erzählen, aber auch vom Glück, in ihrer neuen Heimat in Balta einen liebenden Mann gefunden zu haben und einen allerbesten Stiefvater für Jus, dessen leiblicher Vater in den Kriegswirren verschwunden ist. Sie könnte von wiedergefundener Geborgenheit in einer Familie erzählen, in der sich die Menschen trotz ihrer unterschiedlichen Lebensgeschichten gegenseitig wertschätzen. Sasa könnte und wollte erzählen, aber noch fehlen ihr die Worte in der neuen Sprache. Sie lebt zwar die Geborgenheit mit ganzem Herzen, aber wenn es um die Trauer, um das Verlorene geht, vermisst sie Menschen, mit denen sie das Erfahrene teilen kann. Es ist bewundernswert, wie Selma Nord auf diese Weise die Schrecken der Welt in die Geschichte einbaut, ohne sie explizit auszuführen. Und wie sie dabei nahezu en passant einen Weg vorzeichnet, der helfen könnte, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Jus dagegen und seine beste Freundin, die gleichaltrige Cousine Amber, könnten allein aus purer Entdeckerfreude ein Lied davon singen, wie es in den kleinen Häusern am Fluss zugeht. Denn sie haben von ihrem Lieblingsplatz aus, auf dem Birnbaum vor dem Haus, einen hervorragenden Rundblick aufs Geschehen.
Amber späht in Omas Haus, aber Jus schaute über den Fluss hinweg zum anderen Ufer. Dort stand ein alter, heruntergekommener Bauernhof. Auf einem breiten Fassadenstein stand sein Name, Seltenruh. Jus sah, wie sich die Seitentür von Seltenruh öffnete, wie jeden Tag gegen 4 Uhr, außer sonntags oder wenn es fror.
Dann macht sich die alte Frau Backer mit einer Leiter über die Düne auf den Weg zum Ufergemäuer, um ins Wasser zu steigen und ihre Runde zu schwimmen. Erzählt wird mit einer großen Sympathie für die unterschiedlichsten Charaktere, mit einer Leichtigkeit in der Sprache, mit einem Humor, der die Figuren ernst nimmt und sie einbettet, in nahezu impressionistische Schilderungen von Natur und Milieu. So wie wir es von Autoren und Autorinnen in der Nachfolge von Annie M. Schmidt kennen, der großen alten Dame der niederländischen Kinderliteratur. Das ist das Wunderbare an diesem Roman. Dass sich Ernst und Heiterkeit, Schwere und Leichtigkeit, das Alltägliche und die unerwarteten Katastrophen, das Tragische drinnen in den Familien und draußen in der nahen und in der fernen Welt so miteinander verbinden, als gehöre das zum ganz normalen Leben in unserer Zeit. Und das tut es ja schließlich auch. Die Gratwanderung zwischen den schwer beherrschbaren Zumutungen alltäglicher Wirklichkeit und den konkreten Utopien, sich davon nicht das Leben vermiesen zu lassen, beherrschen die niederländischen Autoren und Autorinnen besonders gut. Selma Nord gehört ganz sicher dazu.
Das sagt Sigi Seuss über Selma Nord und ihr Buch »Das kleine Haus am Fluss«. Aus dem Niederländischen übersetzt von Andrea Klüthmann, Gerstenberg Verlag, ab 10 Jahren. Benjamin Tienti, Jahrgang 1981, lebt in Berlin, arbeitet als Schulsozialarbeiter und hat schon einige Kinderbücher veröffentlicht. Sie heißen Salon Salami, Unterwegs mit Kaninchen und Auf dem Gipfel wachsen China-Nudeln. Jetzt ist ein neues Kinderbuch erschienen, Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon. Die Krimi-Elemente, die es enthält, deuten sich in diesem Titel schon an. Die Ich-Erzählerin ist Nivin, fast 12 Jahre alt, wie sie immer wieder betont. Und ich habe Benjamin Tienti vor der Sendung gebeten, damit wir verstehen, was mit Nivin los ist, lesen Sie doch bitte den Anfang des Buches.
Gerne. Bei mir zu Hause bist du allerhöchstens zum Kacken allein. Und das passt mir gar nicht. Am liebsten hätte ich einfach meine Ruhe. Nach Hause kommen, in mein Zimmer gehen und die Tür hinter mir zumachen. Abschließen. Nur eine Matratze ganz hinten an der Wand, einfach auf dem Boden. Der Rest wäre komplett leer. Nicht mal meine Schuhe würde ich hier reinlassen. Ich würde mich jeden Tag mitten in mein Zimmer stellen, die Arme ausbreiten und mich um mich selbst drehen wie ein Derwisch. Irgendwann falle ich um und liege einfach auf dem nackten Boden und sehe mir die Zimmerdecke an. Meine eigene Zimmerdecke. Vielleicht würde ich mir da oben so ein Sternenhimmeltuch hinhängen, das im Dunkeln leuchtet. Aber das wäre mein einziger Schmuck in diesem Raum.
Vielen Dank. Das war der Anfang von Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon. So heißt das neue Kinderbuch von Benjamin Tienti. Und um dieses Problem mit dem Zimmer zu lösen, von dem wir gerade gehört haben, da braucht Nivin dringend Geld. Und nicht ein bisschen Geld, sondern 4.000 Euro. Wofür diese Summe?
4.000 Euro braucht sie in erster Linie für die Kaution, die ihr Bruder eigentlich braucht, um ausziehen zu können. Denn er hat mit seiner Frau, Freundin und dem neuen Baby eine neue Wohnung gefunden, was ja nicht so leicht ist in Berlin. Und die müssen aber leider eine Kaution bezahlen, die sie nicht bezahlen können. Bis sie die endlich bezahlen können, ziehen sie wieder zurück nochmal ins Elternhaus. Und deswegen sind die dann auch zu acht in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung.
Und deshalb kriegt Nivin dieses Zimmer, was ihr eigentlich versprochen worden war, nämlich nicht. Also
genau,
das ist die große Enttäuschung.
Und sie kann da auch noch kein Ende sehen, wann dann endlich der Auszug ist. Und es ist für sie dann überhaupt nicht auszuhalten, dass sie dann weiter mit ihren zwei kleinen nervigen Brüdern im Zimmer sein muss.
Ein bisschen nachvollziehbar auch, denn die durchwühlen ihre Sachen und machen ständig Krach und so weiter. Nivin wittert dann ihre Chance, als sie in so einer Kleingartenanlage den Aushang einer Wahrsagerin findet. Da steht drauf, dass die ihr Chamäleon sucht und als Belohnung 5.000 Euro zahlt. Warum muss das jetzt so eine abgedrehte Möglichkeit sein, an Geld zu kommen?
Ja, also das Chamäleon kam eigentlich als erstes und die Restgeschichte drumherum. Und das Chamäleon war auch noch gar nicht als erstes, sondern als erstes war Hund Oskar. Der wurde nämlich in den letzten zwei Jahren, wenn ich es richtig weiß, in Berlin gesucht, auch mit einem Steckbrief. Die ganze Stadt hat mal einen ganzen Sommer lang nach diesem Hund gesucht. Und da dachte ich, welches Tier wäre vielleicht ein bisschen spannender, es zu finden. Und da dachte ich, ein Chamäleon ist ja sehr klein und kann auch die Farben wechseln. Wenn es dann auch noch in Kleingärten verloren geht, dann ist es vielleicht wirklich spannend.
Und ist ein totaler Sympathieträger, auch klar.
Auf jeden Fall.
Nun sind 5.000 Euro halt echt viel Geld und deswegen ist Nivin nicht als Einzige hinter diesem Chamäleon her, sondern auch Linus, das ist so ein Junge mit einer Konzentrationsschwäche. Nivin findet den eigentlich nur seltsam wegen seiner Ticks und dennoch am Ende essen die beiden gemeinsam Kuchen. Was ist das für ein Prozess, den die zusammen durchlaufen?
Ja, ich glaube, Nivin findet Linus am Anfang eher nervig, weil sie ihn als Konkurrenten sieht. Und sie sagt gleich am Anfang, sie kann das nicht teilen. Dann ist ja klar, sie braucht diese 4.000 Euro unbedingt. Und für mich ist das Thema Teilen eigentlich auch so grundlegend in dem Buch. Ich glaube, dass Kinder, die gar nichts besitzen und gar nichts haben, die lernen sehr spät auch erst das Teilen. Deswegen ist sie am Anfang vom Buch auch wirklich ganz strikt und sagt, sie will gar nichts abgeben. Und Linus, der kann schon teilen und vor allen Dingen hat er einen extrem starken Willen. Das merkt Nivin auch gleich am Anfang und das beeindruckt sie auch ziemlich, auch wenn sie es erst nicht zugibt. Aber sie lernt durch ihn auch im Verlauf der Geschichte so ein bisschen einfach mal Nein zu sagen und sich auch durchzusetzen. Und dadurch wachsen die schon auch ein bisschen zusammen.
Es gibt ja im Moment ganz viele Kinderbücher, auch Erwachsenenbücher, die sich mit Klassismus, mit Armut, mit sozialen Ungleichheiten beschäftigen. War Ihnen auch das Thema wichtig?
Das Setting ist mir schon wichtig. Ich arbeite nun mal in Berlin-Neukölln und so um die Sonnenallee rum. Aber es könnte in jeder Familie spielen, in jeder größeren. Wenn mal mehr als 3-4 Kinder zu Hause sind, ist das meiner Erfahrung nach auch so, dass es auch dann schon für die Kinder sehr schwierig wird, einen eigenen Besitz zu verteidigen. Und in einer Stadt wie Berlin, in der es einfach auch gar keine Wohnungen mehr gibt, und die Leute einfach, egal wie viel Geld die haben, in immer kleineren Wohnungen leben müssen, auch bleiben, auch wenn die Familie mehr größer wird. Da spitzt sich das Problem dann einfach auch zu.
Jetzt hat diese Nivin ja eine sehr eigene Sprache, die spricht in sehr kurzen Sätzen, die sind manchmal sogar unvollständig, die flucht, die ist ziemlich vulgär. Das hätte man ja jetzt in so einer schriftlichen Fassung, in so einem Buch auch ein bisschen glätten können. Sollte das authentisch sein mit allen Ecken und Kanten?
Ja, also natürlich ist es, sagen wir mal, literarisch verarbeitet, damit es nicht vielleicht gleich ins Auge fällt, aber was mir wichtig ist, dass der Sprachrhythmus rüberkommt und auch so die Sprachmelodie und auch die Originalität von Verkürzungen, was Kinder vor allem auch, wenn sie so ein bisschen kiezdeutschiger sprechen, einfach oft machen. Das ist aber, wenn sie mal wirklich in der Sonnenallee zuhören, wie die Kinder tatsächlich sprechen, das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel stärker. Also da würde man wahrscheinlich kein Wort verstehen, wenn ich das so schreiben würde.
Es gibt immer wieder so Slapstick-Momente. Ein Beispiel fällt mir ein, besonders flagrant. Hardy taucht auf. Der leert die Sickergruben in der Kleingartenanlage und ist sehr beliebt bei allen Pächterinnen und Pächtern aus naheliegenden Gründen. Der ist auch arabischstämmig wie Nivin. Da habe ich mich gefragt, bügeln Sie die sozialen Unterschiede nicht manchmal auch zu lustig weg?
Ach, ich finde das weder einen gewaltigen Unterschied, noch finde ich da irgendwas gebügelt, wenn ich sage, dass jemand, der Sickergruben ausleert, wahrscheinlich auf den ersten Blick einen Scheißjob hat. Und das ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, dann gibt es ganz viele Jobs, auch immer mehr ja auch, für die es viel zu wenig Leute gibt und die dadurch auch in der Achtung immer mehr steigen. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass es auch immer mehr kommt, weil wir immer mehr auch die Erfahrung alle machen, wie es ist, wenn Berufe, auf die man vielleicht vor einigen Jahren noch herabgesehen hätte, jetzt immer gefragter werden, weil es einfach keinen mehr gibt, der die machen möchte. Und da werden wir uns, glaube ich, alle noch ganz schön umgucken.
Auch wenn Sie dem jetzt so ein bisschen widersprechen, ist das ja aber insgesamt ein sehr lustiges Buch. Auch wenn es zum Teil wirklich um auch schwierige Themen geht. Kann Humor für vieles eine Lösung sein?
Ich denke, grundsätzlich muss es immer eine Form von Kontrast geben, damit man überhaupt was als schlimm wahrnehmen kann. Und ich glaube, dass es in dem Buch vor allem für Kinder auch ganz gut funktioniert, einen Kontrast zu setzen, indem man den mit Humor setzt letztendlich. Außerdem habe ich in meinen letzten Büchern schon auch noch schwerere Themen teilweise mit weniger Humor bearbeitet. Und ich habe während Corona die Erfahrung gemacht, also diese Generation, die jetzt dieses Buch so in die Hand bekommt, die haben viel Zeit verbracht, ohne dass sie irgendwie Auftritte von Autoren gesehen hätten oder. Und die haben vor allem auch sehr viel Zeit in einer sehr ernsten Umgebung verbracht. Und ich habe mir vorgenommen, da ich schon auch viel in Schulen lese, dass wenn ich für diese Kinder lese, dass ich dann mir dann auch was Spezielles ausdenke und was vielleicht auch speziell lustig ist. Und es war schon auch mein Ehrgeiz, mindestens auf jeder Seite einen Karlauer zu haben.
Gelungen, würde ich sagen. Ja. Ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube, es haut hin, ja. Aber apropos Zielgruppe, also wenn ich das richtig beobachtet habe, dann haben Sie bisher ausschließlich Kinderbücher für diese Gruppe der 9-, 10-, 11-Jährigen geschrieben. Ist das so die Zielgruppe, für die Sie ein Gefühl haben, dass Sie die gut ansprechen können?
Ja, das stimmt. Also ich bin nicht so der Typ für die kleineren Kinder, würde ich sagen. Ich spreche schon normalerweise auch in Büchern, aber oder auch wenn ich mit Kindern direkt spreche, in meinem Beruf, einfach so, wie ich sonst auch spreche. Und das mache ich auch bei Kleinkindern nicht anders. Und da ist es dann eher so, dass bei Büchern auch schon mal eher der Protest von Eltern und Großeltern laut wird, wenn es nicht in ihren Augen für ihre Kinder passt. Das ist auch schon jetzt so für 9-jährige Kinder bis vielleicht 10-jährige Kinder, dass es da schon auch Beschwerden hagelt. Viele Eltern, vor allem auch Großeltern, sagen, das würden sie ihrem Kind nicht vorlesen. Da kommen ihnen zu viele Kraftausdrücke drin vor und es ist zu umgangssprachlich. Sie finden tatsächlich auch, dass es vielleicht so ein kleines bisschen heile Welt noch geben sollte im Kinderbuch. Und das sehe ich ziemlich anders. Ich schreibe die Bücher im Grunde genommen für alle Leute und habe eher eine Grenze nach unten, also dass eben kleinere Kinder das vielleicht noch nicht lesen sollten. Aber nach oben hin ist es für mich offen. Und wenn jetzt nicht der Verlag da wäre, der sagt, man muss eine Zielgruppe benennen und eingrenzen, dann würde ich das eigentlich auch nicht machen. Und von dem her mache ich mir nicht so große Gedanken, wie meine Zielgruppe aussieht und in welchem Alter die ist. Ich denke, die Bücher lassen sich gut lesen ab 9 aufwärts und machen aber ganz sicher auch Spaß mit 17 oder mit 35.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Das freut mich.
Eine kleine Frage vielleicht noch zu den Illustrationen. Die hat Bea Davis in Schwarz-Weiß beigesteuert. Und ich finde, die sind so sehr pointiert und bringen so das, was in der Szene oder in dem Kapitel gerade dran ist, so sehr gut zugespitzt auf den Punkt. Wie gefallen Ihnen die?
Ich bin total begeistert. Bea war auch zum ersten Mal eine Illustratorin, die viel Zeit darauf verwendet hat, die Figuren zu erarbeiten und zu entwickeln, genau wie ich das mache. Und die auch einfach mal angerufen hat und gefragt hat, wie ich mir die und die Figur vorstelle oder was die anhat oder welche Farbe haben die Schuhe jetzt, obwohl sie schwarz-weiß malt. Und die hat dadurch die Figuren auch ziemlich auf den Kopf getroffen. Und auch in der Auswahl der Szenen, also ich kann, wenn ich lese, das eine Bild fürs ganze Kapitel einfach einblenden und das sagt einfach schon alles aus meistens. Das finde ich ziemlich cool. Bin ich beeindruckt.
Benjamin Tienti, beeindruckt von den Illustrationen von Bea Davis, die sie zu seinem Buch »Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon« beigesteuert hat. Es ist im Dressler Verlag erschienen, für Kinder ab ungefähr 9 Jahren. Musikgeschichte, das war lange Musikergeschichte. Berühmte Musikerinnen gab es nicht. Fanny Mendelssohn ist nur ein inzwischen sehr bekanntes Beispiel für eine begabte Frau, die zu Unrecht im Schatten ihres berühmten Bruders stand. Auch wenn sie nicht im Licht der Öffentlichkeit standen, haben Frauen doch zu allen Zeiten Musik gemacht. Einige dieser Künstlerinnen bekommen jetzt in dem Bilderbuch »Mein Leben ist Musik« die 21 wichtigsten Frauen der klassischen Musik von Christina Dumas und Marlin Neumann eine Bühne. Kerstin Poppendiek hat es gelesen, angeschaut und angehört.
All die schönen, schrägen und fröhlichen Klänge. Musik hat eine Zauberkraft. Sie berührt uns. Musik lässt uns Flügel wachsen und verbindet uns. Oder sie macht uns fröhlich oder nachdenklich. Musik kann uns auch beim Einschlafen helfen oder morgens beim Wachwerden. Doch Musik entsteht meist nicht einfach so. Sie wird erdacht und aufgeschrieben. In der klassischen Musik kennen wir heute vor allem Werke, die von Männern komponiert wurden.
Frauen gehörten an den Herd. Sie sollten sich um die Familie kümmern. Vor 300 Jahren war das noch die gängige Vorstellung. Aber auch heute noch haben es Frauen ungleich schwerer als Männer in der Musikwelt wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Das gilt generell für alle Stile. Dieses Buch beschäftigt sich aber konkret mit klassischer Musik. Angefangen mit Hildegard von Bingen, die 1098 geboren wurde, bis zu Alma Deutscher, die gerade mal 18 Jahre alt ist. Für eine bessere Orientierung ist das Buch in 5 Kategorien unterteilt: Komponistinnen, Dirigentinnen, Sängerinnen, Solistinnen und Tänzerinnen. Empfohlen wird es Kindern ab 5. Deshalb ist es gut, dass diese Berufe zu Beginn jeder Kategorie anschaulich und kindgerecht erklärt werden. In kurzen Sätzen und mit Beschreibungen aus der Lebenswelt vieler Kinder. Zum Beispiel, wenn Autorin Christina Dumas davon schreibt, dass Kinder auf dem Weg zur Schule oder in den Kindergarten singen oder pfeifen. Und das schon der Beginn eines Liedes sein kann.
Komponistinnen machen sich viele Gedanken. Sie sitzen oft Wochen und Monate daran, bis sie uns mit ihrer Musik auf eine musikalische Reise mitnehmen. Ideen für ihre Musik finden Komponistinnen dafür überall. Sie gehen in der Natur spazieren. Manchmal kommt ihnen eine Idee, während sie das rhythmische Rattern der Straßenbahn hören. Die Ideen werden dann am Klavier oder am Computer ausgearbeitet und Stück für Stück aufgeschrieben.
Dem Buch liegt eine CD bei, auf der der komplette Text von Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai eingesprochen wurde. Zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es außerdem thematisch passende Musikausschnitte. So wie die Musik das Hörbuch vielseitiger gestaltet, so sind es im gedruckten Buch die vielfarbigen Illustrationen auf jeder Seite. Schon das bloße Blättern durch das Buch macht Spaß, weil die Zeichnungen von Marlin Neumann so ausdrucksstark und lebendig sind. Die abgebildeten Porträts, Gebäude, Instrumente und Bühnen machen neugierig auf die Texte zu den einzelnen Künstlerinnen. Christina Dumas hat die kurzen Biografien so geschrieben, dass sie sich fast wie Kurzgeschichten lesen. Die deutsche Komponistin Emilie Meyer zum Beispiel lebte vor 200 Jahren und war die einzige professionelle Künstlerin ihrer Zeit. Dafür musste sie aber hart kämpfen, sich ihren Eltern widersetzen.
Der König höchstpersönlich erlaubt Emilie Meyer, dass sie ihre Musik im großen Schauspielhaus in Berlin aufführen darf. Für uns heute schwer zu verstehen, doch vor 200 Jahren brauchen Frauen eine Erlaubnis dazu. Schon als kleines Mädchen spielt sie Klavier und macht dabei große Fortschritte. Die Melodien sprudeln nur so aus ihr heraus. Emilie träumt davon, Musik zu studieren. Aber das darf sie nicht. Denn Mädchen dürfen nicht einmal aufs Gymnasium.
Warum gerade 21 Musikerinnen für dieses Buch ausgewählt wurden und warum ausgerechnet diese 21, erschließt sich nicht, spielt aber auch keine Rolle. Dieses Buch ist mehr als ein kleines Kompendium bemerkenswerter Musikerinnen. Es zeigt nachdrücklich, was man mit Mut, Leidenschaft und Willen erreichen kann, wie wichtig es ist, für seine Rechte zu kämpfen und seine Träume nicht nur zu träumen. Das gilt für Musikerinnen, genauso wie für alle anderen. Mein Leben ist Musik ist ein Plädoyer für Selbstbestimmung und natürlich für Musik.
Misty Copeland verändert die Welt. Denn sie ist die erste schwarze Ballerina, die im American Ballet Theater prima Ballerina wird. Also die wichtigsten Rollen tanzt. Im Tanz drückt sie ihre Gefühle aus. Sie kann so sein, wie sie ist. Und das tun, was sie liebt. Heute möchte sie Menschen Mut machen, an sich und die eigenen Fähigkeiten und Ideen zu glauben.
Kerstin Poppendiek über das Bilderbuch »Mein Leben ist Musik – Die 21 wichtigsten Frauen der klassischen Musik« von Christina Dumas und Marlin Neumann, Sprecherin Jasmin Tabatabai. Das Buch inklusive CD ist im Verlag Annette Beetz erschienen, für Kinder ab 5 Jahren. Und falls Sie zu Hause in diesen Tagen öfter mal in Erklärungsnot geraten, wenn Ihr Kind Sie fragt, was ist nochmal abseits oder was bedeutet Pressing, dann habe ich hier den passenden Buchtipp für Sie. Der Verlag Klett Kinderbuch hat aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft Arndt Zeiglers wunderbares Fußballbuch neu herausgebracht, illustriert von Philipp Wächter. Der Fußballmoderator Arndt Zeigler hat sein Buch aktualisiert. Er erklärt darin die wichtigsten Begriffe, und zwar ganz auf Höhe der kindlichen Erfahrungswelt, mit kleinen Geschichten aus dem Fußballverein oder einfach vom Platz. Klar, berühmte Spieler und Vereine kommen auch vor, aber die stehen hier einmal nicht im Vordergrund. Arndt Zeiglers wunderbares Fußballbuch aus dem Verlag Klett Kinderbuch, mein Tipp für fußballbegeisterte Kinder ab 8 Jahren und für Eltern in Erklärungsnot. Das war das letzte unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Jetzt übernehmen die Kollegen von Computer und Kommunikation. Mein Name ist Dina Netz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.